Guten Morgen. Ich freue mich über die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sein. Das macht mir wirklich große Freude. Ja, ein paar Worte vorab zu meiner Predigt. Wie sagen die Sprüche so schön? Die Weisheit steckt in den Bildern und Rätseln. Und davon bin ich überzeugt, deshalb die Auslegung vom Buch Jona ausgehend von den drei großen Bildern, die wir im Buch Jona finden. Also zum einen haben wir da das Schiff, zum anderen den großen Fisch und als allerletztes den Rizinusbaum. Und heute geht es um diesen Rizinusbaum, um diesen Rizinusstrauch. Genau. Und für mich ist das so, als ich mich mit dem Buch beschäftigt habe und es gelesen habe, dann dachte ich, Mensch, eigentlich trifft das genau den Nagel auf den Kopf. Jesus sagte, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist genau das, was dieses Buch eigentlich sagt und erzählt und benutzt dazu diese drei großartigen Bilder. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Teil und ich bin ganz gespannt, ja, was das so mit uns macht heute. Jona steht vor den Toren Ninives. Er ist angekommen, diese riesigen Stadttore, er ist davor, er ist am Ziel. Was wird jetzt passieren? Hinter ihm die ganz große Reise, die er auf sich genommen hat. Er bekommt diesen Auftrag und wie ich es in der ersten Predigt gesagt habe, der Auftrag lautete, geh nach Ninive und überbringe eine Botschaft. Eine Botschaft überbringen kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass es, hallo, ich bin da. Eine Botschaft überbringen kann sein, merkt ihr es noch, was da passiert? Also es kann alles beinhalten und Jona weiß gar nicht, was er letztendlich überbringen wird. Ich weiß, in unseren Bibeln steht, gehe hin und verkündige ihnen das Gericht. Nein, das steht tatsächlich nicht drin. Und ich finde es ganz spannend, wie er damit umgeht, denn diese Aufforderung, geh hin und verkündige ihnen eine Botschaft, stürzt ihn in eine ganz tiefe Krise, die das ganze Buch begleitet. Denn die Krise besteht darin, dass in diesem Auftrag, geh hin und verkündige ihnen eine Botschaft, beinhaltet, dass dieser Gott, der ihm den Auftrag gibt, auch die Möglichkeit einräumt, dass dieses barbarische, hinterhältige, gemeine, zerstörerische Volk genauso die Gnade Gottes erfährt, wie sein Volk vor vielen, vielen Tausenden, hunderten Jahren, als sie in dieser Gefangenschaft in Ägypten waren. Diese 400 Jahre, das sind Opfer gewesen und hier sind absolute Täter. Und das ist für Jona unbegreiflich. Wie kann das gehen? Das sind definitiv Täter, die sind in ihrer Umgangsweise gewesen wie die Wikinger, wirklich. Blutrünstig, barbarisch. Und da soll er hingehen und eine Botschaft überbringen. Das veranlasst ihn dazu, die Flügel der Morgenröte zu nehmen, wie wir es vorhin gehört haben, und abzuhauen. Weg. Er will sich damit nicht auseinandersetzen. Mit der Gnade, Barmherzigkeit, diesen Möglichkeiten, weg. Und er nimmt eine lange Reise auf dem Schiff, da wo er die Nächstenliebe zu der Schiffsbesatzung erfährt und dann die Reise, wo er über Bord geworfen wird und von diesem Fisch verschlungen wird. Da begegnet er nämlich sich selbst, seiner eigenen inneren Hölle. Er erfährt auch die Gnade Gottes. Und jetzt, nach dieser langen Reise, endlich angekommen vor diesen riesigen Stadttoren, steht er da. Sein Auftrag. Überbringe ihnen eine Botschaft. Wie muss er sich gefühlt haben? Was muss er gedacht haben? Ninive. Im Deutschen könnte man auch übersetzen, Gottes große Stadt. Damit wäre auch direkt ein Seitenhieb auf Jerusalem verbunden, das eigentlich exklusiv für sich beansprucht, die Stadt Gottes zu sein. Begeht er jetzt Verrat an seinem Volk? Botschafter sein für diese Barbaren. Für diese Menschen, Sie haben es nicht verdient, diese Mörder und diese Diebe. Sie treten doch meine Werte, meinen Gott, mit Füßen. Vielleicht hat er sogar Angst um sein Leben. Was wird passieren, wenn Sie erfahren, dass er der Hebräer ist, wo Sie doch vor kurzem gegen sie in die Schlacht gezogen sind? Was wird passieren? Er befindet sich auf feindlichem Boden. Was würden Sie mit ihm machen? Er durchschreitet das Tor und macht sich auf den Weg. In dieser Stadt wohnen 120.000 Einwohner. Wie viele wohnen in Jena? So ungefähr die Größe. Einen ganzen Tag lang geht er durch diese Stadt hinein in das Herz der Stadt. Einen ganzen Tag lang. Also von Lobeda bis in die Innenstadt. Einfach mal wandern und sich mal die Stadt angucken. Ja? Was sieht er auf seinem Weg? Mütter, Väter, deren alltäglichen Aufgaben nachkommen. Kinder, die spielen oder vielleicht ums Brot betteln. Wer weiß, wenn es die Waisen waren. Er sieht ihre Götterbilder, ihren Alltag, ihre Menschlichkeit. Jona konnte persönlich das Leid dieser Menschen erblicken. Denn diese Stadt wurde schon von Gott auf diese Botschaft vorbereitet. Die haben unglaublich viele Übergriffe selbst von Seiten anderer Völker erlebt. Und Naturkatastrophen. Die waren eigentlich reife Früchtchen, aber das wusste Jona nicht. Ne? Vielleicht hat er viele Witwen, viele Waisen, viele Kriegsverwundete gesehen, die da um ihr Brot betteln. Er konnte viele Parallelen zu seinem Volk entdecken. Die Täter bekommen ein Opfergesicht. Er erreicht seinen Zielpunkt, sucht sich natürlich einen tollen Platz, wo er gut zu sehen und gut zu hören ist und verkündet seine Botschaft. Bis zu dem Moment wusste er gar nicht, was er sagen wird. Und plötzlich tut er seinen Mund auf und spricht Folgendes. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das Wort zerstört, das ist ein sehr kurzes Gotteswort. Und sehr vielschichtiges. Das Wort zerstört lautet Hapak und bedeutet wenden, drehen, umstürzen, umkehren, umwenden, kehren, verändern, verdrehen, kehrt machen, zuwenden, rollen. Und mir die allerliebste Bedeutung ist verwandeln. Merkt ihr? Veränderung, drehen. Wenden, also das Wort beinhaltet so viel und nur ein einziges Mal das Wort Zerstörung. Also für Gott ist alles offen und da kann noch einiges gehen. Da ist noch viel mehr möglich, als nur zerstört zu werden. Für diese Stadt ist alles offen. Sie wird definitiv in 40 Tagen anders sein. Was das bedeutet, weiß noch keiner. Weder Jona, noch die 120.000 Einwohner, noch der König. Zum König gelangt nicht die Nachricht über das Verhalten der Stadtbewohner, interessant, sondern das Wort Dava, das Gott durch Jona hat ausrufen lassen. Der mächtige, nicht namentlich genannte König erniedrigt sich daraufhin gänzlich. Es wird alles verwandelt werden. Er verlässt den Ort seiner Macht, den Thron, legt seine königliche Pracht ab, den Königsmantel und kleidet sich wie alle seine Bewohner in Sacktuch. Er geht sogar noch einen Schritt weiter als das, was von seinem Volk verlangt wird. Er tauscht den Thron mit einem Platz auf der Asche, die den Tod symbolisiert. Wahnsinn. Also, dieses Bild, der König verlässt sofort seinen Thron und geht zu seinen Leuten und setzt sich mit ihm mitten auf den Stadtplatz wahrscheinlich in die Asche. Unglaublich. Was passiert mit Jona? Viertes Kapitel, Vers 1. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Ich fand es echt lustig. Also er sieht das alles, er sieht, wie der König gerannt kommt, er sieht, wie das Volk Reue und Buße und sonst was tut. Und das Erste, was da steht, und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Ich liebe diese Case de Court Bibeln. Und diese Bilder, also gigantisch, ne? Wie er da sitzt mit einem hochroten Kopf, total wütend und sitzt da. Eigentlich kann einem nichts Besseres passieren, was da passiert, oder? Und ich habe mir so Gedanken gemacht, es ist interessant, ein ganzes Kapitel, ein ganzer Vers und nur ein einzelner Satz und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Also die Bibel zusammengestellt haben, die hätten ja, keine Ahnung, drei Verse zusammenziehen können. Aber nein, es war wichtig, dass dieser Satz als ein Vers dasteht. Warum wohl? Und es lohnt sich tatsächlich, über diesen Satz nachzudenken. Wirklich. Zorn. Lasst uns ein wenig austauschen. Also ich möchte nicht nur alleine reden. Was ist eigentlich Zorn? Was fällt euch da ein, wenn ihr über das Wort Zorn nachdenkt? Vielleicht ein paar Synonyme, ihr könnt auch laut reinrufen, einfach, oder Wut, okay, was noch?
Ungerechtigkeit.
Ja, was kommt in einem da noch so auf, wenn man über das Wort Zorn nachdenkt?
Zorn ist eine Emotion.
Nimm mir die Predigt nicht weg. Ja, was noch?
Bluthochdruck.
Oh ja. Sehr gut. Noch kreative Einfälle?
Rache.
Rache, oh ja. Ja, das sieht man auch in seinem Gesicht.
Frustration.
Ja.
Oh, gut. Bauchschmerzen.
Ich freue mich gerade sehr darüber, dass ich nicht allein mit meinen Gedanken bin. Also als ich so drüber nachgedacht habe, fiel mir auch einiges davon ein. Mir fiel noch das Wort Aggression ein. Aggression ist ja so eigentlich so was ganz negativ Besetztes. Bei wem ist Aggression oder Zorn noch negativ besetzt? Ja, bei uns, gefühlt bei uns allen, ja. Und dann habe ich mal nachgeschlagen, was das Wort eigentlich bedeutet. Und ich fand es spannend. Da steht, also das Wort kommt von dem Wort aggredere aus dem Griechischen. Und das Wort beschreibt eine Kraft, die für etwas oder jemanden eingesetzt wird. Eine aktive Herangehensweise, die nicht dazu dient, andere Menschen zu verletzen, sondern ein biologischer Mechanismus, um sich zu verteidigen. Dieser Aspekt der Aggression ist eher positiv besetzt. Und dann gab es natürlich jede Menge anderes, Ausbrüche und keine Ahnung, Übergriffe und sowas. Das ist natürlich der negative Teil. Aber dann ist mir genau das aufgefallen, was da Karl gesagt hat. Es ist eine Emotion. Also Zorn und Wut ist eigentlich, Aggression ist eine Emotion. Und Emotionen sind Fenster zu unserer Seele. Emotionen sind an sich weder gut noch böse. Also Emotionen, also wenn wir Trauer empfinden, dann wissen wir, in uns geht irgendwo ein Prozess vor sich. Ne? Wir wissen, wir haben einen Menschen verloren und wir müssen das irgendwie betrauern. Wir müssen loslassen, wir müssen weinen, Tränen gehören dazu, man reinigt so damit die Seele. Also in dem Moment ist die Emotion etwas Positives. Wenn wir darin verhaften, dann wird diese Emotion plötzlich zu etwas Negatives. Es schlägt in der Depressivität um und beeinträchtigt unseren Alltag und wir sind auf einmal dann nicht mehr handlungsfähig. Genauso ist das mit Freude. Ne? Also Freude signalisiert uns Wohlergehen und das Angenommensein. Also tatsächlich sind Emotionen weder positiv noch negativ besetzt. Das kommt nur dann, Dr. Caroline Leaf, eine amerikanische Neurobiologin, sagt, wenn wir Erfahrungen machen, dann werden sie mit einer Emotion belegt. Und es ist klar, dass der Jonah hier zornig ist, weil das, was er erfahren und erlebt hat, ist natürlich negativ belegt durch das Volk. Und diese Emotion zeigt ihm, in ihm geht da gerade echt was vor. Und eigentlich könnten wir natürlich die Bibel so lesen, dass wir dann sagen, ach Jona, hast du denn nichts dazugelernt? Du hast so einen langen Weg genommen, du warst jetzt auf diesem Schiff, hast gesehen, Gott liebt die Menschen und das ist eigentlich alles kein Problem, er wird alles gut machen, aber nein, du setzt dich hin und setzt dich damit auseinander. Soll ich euch was sagen? Ab diesem Moment, als ich das so gelesen habe, dachte ich, hey, er geht genau richtig mit seinen Gefühlen um. Er schlägt nicht um sich, er schreit die Leute nicht in der Stadt an und sagt, eigentlich verdient ihr das alle nicht, sondern wortlos verlässt er die Stadt und setzt sich vor die Stadttore und guckt sich einfach nur die Stadt an. Er geht genau richtig mit seiner Emotion um. Er geht den Weg der Nächstenliebe und er geht den Weg der Selbstliebe. Mit der Wut ist es so wie mit einer Handpistole. Kennt ihr die Handpistole? Ich glaube, ich habe die in den letzten zwei Predigten mehrmals verwendet. Oh, ich liebe dieses Bild. Diese Handpistole, die zeigt uns, zunächst einmal richten wir sie natürlich auf die Menschen um uns, wenn wir wütend sind. Die zeigt uns zunächst einmal, dass die Verantwortung für unser Leben, die Verantwortung für die Nächsten und die Verantwortung für uns bei Gott liegt. Dann zeigt sie uns natürlich, dass vor uns der Gegenstand, die Person, der Auslöser, der Täter für unsere Wut natürlich verantwortlich ist. Und dann gibt es den Dreifingerzeig hier. Das hat was mit mir zu tun, dass ich zornig bin. Und ich finde es so genial, wir dürfen uns jetzt die Situation vor der Stadt angucken und Jona erklärt uns seinen Dreifingerzeig. Und er fängt an zu beten. Und er betet zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Genau das, was er befürchtet und geahnt hat, tritt jetzt ein. Jona will die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung nicht akzeptieren. Die Liebe Gottes geht sogar so weit, dass sie für Jona in einer absolut unverständlichen Feindesliebe ausartet. Die Stadt Ninive mit ihren 120.000 Einwohnern waren erbitterte Feinde. Israel hat schreckliches Leid durch diese Stadt erfahren. Diese Rollen sind hier also ganz klar und Israel als Opfer und das auserwählte Volk Gottes und die Stadt Ninive als Täter. Es ist kein Wunder, dass Jona an dieser Stelle aggressiv wird. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach zu ihm, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Er betete zum Herrn. Das ganze Kapitel 4 ist ein Gebet, eine Interaktion zwischen Jona und Gott. Gebet ist ein Herzensdienst, eine Meditationsweise. Wusstet ihr eigentlich, dass es in der Bibel kein einzelnes, also nicht nur ein Wort für das Gebet gibt? Das wusste ich gar nicht. Das ist wie mit dem Wort Liebe. Wenn man Liebe sagt, gibt es im Griechischen 5 Bedeutungen dafür. Wenn man Gebet sagt, gibt es im Hebräischen ganz, ganz viele Wörter dafür, unzählige. Das ist ein deutsches, erfundenes Wort, um all das zusammenzufassen, was unter Gebet gemeint ist. Es gibt mehrere Ausdrücke für das Gebet. Die Klage, die Bitte, das Danke, das Loben. Das Gebet ist etwas auszusprechen, etwas eingestehen, sich freuen, segnen. Wie Paulus es sagt, sehen mit den Herzensaugen, hören mit den Herzensohren. Gebet ist sich versenken in das eigene Herz. Für das deutsche Wort beten gibt es etwa 10 hebräische Tätigkeitswörter. Sie sind meist mit der Alltagssprache entnommen, wie zum Beispiel jemanden loben oder um Hilfe schreien oder um Gnade bitten oder sich ehrfurchtsvoll niederwerfen. Zum Gebet gehören auch Gebetshaltungen oder Gesten. Und viele dieser Gesten sind sogar in der taubstummen Sprache zu finden. Und Jona begibt sich in dieses ganzheitliche Gebet. Er sitzt vor der Stadt und schaut, was mit der Stadt passiert. Was mit ihm passiert. Was wird Gott jetzt machen? Ich habe etwas mitgebracht. Und zwar sind das die Evangelien aus dem Aramäischen übersetzt, aus der Sprache Jesu. Und ich fand das sehr interessant, was Jesus zum Thema Gebet sagt. Und das wollte ich unbedingt vorlesen. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Schauspieler, die sich beim Gebet gern in die Synagogen und in die Straßenecken stellen, damit sie von Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in einen vom übrigen Haus abgetrennten Raum. Und dieser Raum, damit ist gemeint, ein Raum, der dazu dient, im Inneren Vorräte und Wertsachen aufzubewahren. Schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Der Vater, der auch in das Verborgene sieht, wird dich dann offen sichtbar belohnen. Und das, genau das hat Jona getan. Er ließ die Stadt und die Menschen, den Ort, der ihm so zusetzte, hinter sich. Er sucht Privatsphäre. Jona macht sich eine Hütte, eine Kammer, eine Hütte, ein Haus, immer ein Bild für die Menschen selbst, eine Kammer, das Herz, der Ort, der Raum, wo alle Vorräte und Wertsachen aufbewahrt werden. Da geht Jona hin. Im Außen gibt es keine Lösung, keine Antwort für seine Wut. Jesus gibt uns das Bild Kämmerlein. Geh in dein Kämmerlein. Das Kämmerlein ist das Verborgene, der innere Raum, da, wo ich ganz bei mir bin, für andere unsichtbar, aber von Gott werde ich wahrgenommen. Gott nimmt wahr, was in uns ist, unsere Wünsche, unsere Trauer, die Trauer von Jona, die Angst, die Verzweiflung, die Dunkelheit, die manchmal so schwer auf uns lastet. Auch unsere Dankbarkeit und unser Glück und unsere Sehnsucht. Er nimmt es wahr, weil er selbst dort zu finden ist, im Verborgenen, in unserem Herz. Die jüdisch-christliche Tradition ist die Wiege der Meditation und Jona meditiert über seinen Zustand. Er redet mit Gott. Er klagt ihn an. War das nicht meine Rede? War es nicht meine Rede? Er beklagt seinen Zustand. Ich würde lieber sterben, als die Gnade diesen Menschen zuzugestehen. Mit seinen Augen schaut er die Stadt an und er denkt über die Stadt nach. Er erwartet, dass etwas passiert. Er erwartet das Handeln Gottes. In diesem Kämmerlein gibt es eine zweite Stimme, die von Gott. Und ich habe euch ein Bild von Jona mitgebracht, das finde ich einfach so großartig. Das ist so ein Bild von ihm, wie er da unter diesem Rizinusstrauch sitzt und völlig zusammengekauert ist in seiner Wut, Frustration, in seinem Zorn. So. Das ist einfach für mich ein total schönes Bild. Und so, genau so stelle ich ihn mir vor, wie er da so unter diesem Rizinusstrauch sitzt. Und in diesem Kämmerlein gibt es die zweite Stimme, die Antwort gibt. Da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem großen Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über diesen Rizinus mit großer Freude. Das dritte Bild, der Rizinusstrauch. Rizinus heißt Lebensbaum, wird auch Christuspalme genannt. Der deutsche Name Christuspalme entstand aus einer falschen Übersetzung. Die Bezeichnung Palma Christi bedeutet eigentlich die Christushand. Diese Blätter, die sind so gefächert und so riesig, so groß, die sind wirklich, also ich habe mir mal Bilder dazu angeguckt, ihr müsst euch das mal anschauen, und es sieht wirklich aus wie ganz, ganz viele Hände, die da so einem Schatten spenden. Und dieser Strauch kann 3 bis 5 Meter groß werden. Und da steht Jona früh am Morgen auf und sieht über sich die Christushand. Das ist ein total schönes Bild. Ich habe mich immer gefragt, warum macht er die Augen auf, guckt diesen Strauch an und freut sich darüber. Er hat sich doch eigentlich eine Laubhütte gebaut, unter der er ebenfalls Schatten hatte. Und dann dieses Bild, Christushand. Einfach schön. Jona ist ein Hebräer. Er kennt seine Herkunftsgeschichte ganz genau. Und eben deshalb freut er sich. Sein Volk erwartet den Retter. Und da ist diese Hand. Er wird daran erinnert und seine tiefe Freude ist nicht darüber, dass da ein Strauch gewachsen ist, sondern ach, da ist doch ein Versprechen. Es wird ein Kind geboren werden. Es wird ein Retter kommen. Das sind die Gedanken, mit denen er aufwacht. Das ist das, was seinen Tag freudig macht, hell macht. Mit einem Mal sind alle Verheißungen und alle Versprechen Gottes in ihm präsent. Gott hat es nicht vergessen. Und dieses Bild wirkt so heilend auf ihn, dass er plötzlich von in Freude umschwingt. Gott erinnert Jona nicht nur an sein Versprechen, an Christus, sondern auch an die Psalmworte: Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Aber hier ist Gott der Schatten nicht über seinem Tun, sondern über seinen Kopf, über seinen Gedanken, über all dem, was da gerade so in ihm vorgeht. Gott zeigt in diesem Rizinus seine Zuneigung zu Jona. Und Jona genießt sie so voll und ganz, diese unverdiente Gunst. Das Gleichnis Gottes geht für Jona weiter. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott sogar noch den sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Jona wünscht, dass es vom Himmel für die Stadt Ninive Feuer regnet. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das alles zu sehen. Er wünscht sich, dass es Feuer regnet, dass sie für die Täterschaft bezahlen. Da in dieser kleinen Stadt sind 120.000 Leute. Er wünscht, dass diese Täter ihre Strafe bekommen. Gott weiß aber, dass diese Stadt, diese Täter, keinem Israeliten das wiedergeben können, was sie ihnen geraubt haben. Sie können nicht die zerbrochenen Herzen wieder verbinden oder die Gefangenen befreien oder ihnen die Lebenszeit wiedergeben oder die Toten lebendig machen. Gott weiß, dass diese Stadt Vergebung braucht. Sie brauchen die Gnade Gottes. Und Gott lässt hier Jona an seinem Leib in homöopathischen Dosen erfahren, was er dem Volk wünscht. Der Wurm zerstört die Christuspalme und damit auch den Schatten. Der heiße Ostwind und die Sonne setzen Jona zu und er bekommt einen Sonnenstich. Er leidet körperlich. Es ist besser, dass ich sterbe, sagt er, als dass ich lebe. In diesem Zustand ist er gerade. Er erlebt die absolute Hoffnungslosigkeit und die Gottverlassenheit, die das Volk die ganze Zeit schon hat. Er schlüpft in diesem Moment in ihre Schuhe. Ich habe Schuhe mitgebracht. Meine Schuhe. Hat jemand die Größe 38? Würdest du meine Schuhe anziehen und eine Runde darin laufen? Du kannst so eine kleine Runde mal drehen. Ich habe eine Bitte. Wenn du läufst, mach langsam und fühl ein bisschen so, wie fühlen sich die Schuhe für dich an?
Mach ein bisschen Krach, ansonsten ist es wunderbar.
Ich hätte jemanden mit der Größe 39 raussuchen sollen, ne? Gefällt dir gut? Ich habe die falsche Person ausgesucht. Das sind die falschen Antworten.
Also ein bisschen eng.
Ein bisschen eng.
Bisschen eng, aber ich denke, die laufen sich noch aus.
Ja. Also sie sind nicht passgenau.
Ich hätte es wahrscheinlich einen halben Nummer groß aufgenommen. Ja.
Ja? So wie die jetzt sind, denkst du, würdest du einen Tag darin aushalten?
Na, ich würde es erstmal mit 3 Stunden so ziehen.
Mit 3 Stunden? Mehr geht nicht?
Nee.
Nee? Was glaubst du, was passieren würde, wenn du einen ganzen Tag darin rumlaufen würdest? So?
Ja, hätte ich wahrscheinlich dann doch, hier so, ich habe einen sehr kleinen Spann, hätte ich wahrscheinlich hier mit Glas an der kleinen Zehe. Mhm.
Ja. Dankeschön. Sind jetzt alle wieder wach? Bereit, weiter zuzuhören? Genau das passiert Jona. Er schlüpft kurzzeitig in die Schuhe von dem Volk. Bisschen eng, schmerzhaft, die absolute Gottverlassenheit. Wer will sowas? Wer will so etwas? Die Strafe, die Jona dem Volk wünscht, sie bewirkt Angst und Furcht. Als Jona mit seiner Botschaft ankommt, ist das Volk absolut offen für Gott. Absolut. Und Strafe bewirkt Angst und Furcht und allerlei Depressives. Ne? Es vernichtet unseren Wert, aber Gott ist zu diesem Volk nicht vernichtend gekommen. Alle Menschen haben Angst vor Strafe, vor allem der Strafe Gottes. Ein Wesen, das so groß ist über uns. Und wenn wir in unseren Kirchen das Gesetz predigen und die Strafe predigen, für wen wirkt das anziehend? Für wen wirkt das attraktiv? Oder besser gesagt noch, für wen wirkt das vertrauenswürdig? Hm. Hinter der Strafe gibt es kein liebendes und kein vergebendes Gottesbild. Und Gott ist hier zu allen Parteien liebend und vergebend. Sowohl zu Jona, übrigens die Bosheit, die ihn da ergriffen hat, genau dasselbe Wort steht da auch für das Volk. Also die Bosheit, die er im Herzen getragen hat, war genau die gleiche wie die des Volkes. Diese 120.000 Menschen sind im Herzen Gottes. Es ist nicht nur ein verirrtes Schaf, es sind 120.000 Schafe. Es lässt mich an ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern denken, wo Jesus durch die Städte und Dörfer zieht und in allen Synagogen verkündigt und die hoffnungsvolle Botschaft verkündet: Die freudige Erwartung ist erfüllt. Ich bin da. Er heilte alle Kranken und alle Leidenden, egal welches Leid das war. Und als er die vielen Menschen sah, er steigt aus dem Boot in seiner Bergpredigt, er kommt ans Ufer und sieht diese Tausenden von Menschen, die ihm gefolgt sind. Er schaut sie an und was fühlt er? Mitleid. Und was sagt er? Sie sind erschöpft, sie sind schwach, verstreut, sie haben keinen Hirten. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele dieser Menschen, wenn nicht alle, die ihm hinterhergelaufen sind, ihre Lebensziele absolut verfehlt haben und darunter auch unglaublich gelitten haben. Und Jesus liebte sie. Und Gott sprach zu Jona: Ist das denn recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, Jona sagte: Mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Das ist so eine bockige Aussage. Das kenne ich von meinen Kindern, wenn die schon so endlich an den Punkt der Einsicht kommen. Und dann frage ich einen von denen: Da denkst du noch mal drüber nach? Oder nein, nein. Ja. Solche Aussagen treffen wir, wenn wir bockig sind, wütend sind. Das kennen wir alle bis jetzt noch, oder? Und solche Aussagen verleiten mich leider dazu, solche Aussagen zu treffen wie: Wie redest du jetzt mit mir? Oder: Was erlaubst du dir denn jetzt? Und Gott überhört das ganz liebevoll und spricht einfach weiter. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen dem Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, den du nicht großgezogen hast, der als ein Sohn der Nacht entstand. Und als sein Sohn einer Nacht zugrunde ging. Dahinter steht die Aussage: Du bist traurig wegen der Christushand, dass ich sie dir weggenommen habe? Es war doch meine Schöpfung, das ist meine Idee, mein Gedanke. Du hast nichts dazu getan, du hast nichts ausgesät, es nicht begossen oder es nicht wachsen lassen, du hast nichts daran getan und bist hier traurig, du bist dennoch traurig darüber. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten, ihrer linken und der vielen Tiere. Der vielen Tiere. Hat Gott nicht ein großes Herz für Tiere? Dass er sie hier doch erwähnt, das finde ich einfach großartig. Die vielen Tiere. Die tun ihm leid, die will er gar nicht zerstören. Nicht nur die Stadt konnte nicht zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken unterscheiden, sondern es geht uns allen Menschen so, wirklich allen. Hier, die da draußen, die auf der Arbeit, alle. Jesus kennt seine Menschen. Vom Kreuz sagt er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau dasselbe, was der Vater zu Jona sagt. Wir glauben immer zu wissen, was der andere tut, ist richtig oder falsch, und erlauben es uns, alles zu bewerten, was cool ist, was uncool ist, was schön ist, was nicht schön ist. Oh, das liegt in unserer Natur. Von morgens an. Wo hat er seine Fahrschule gemacht? Ja. Wir glauben, alles über Gott zu wissen, obwohl wir seine Gedanken gar nicht kennen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und ihr Lieben, darin besteht die Liebe. Das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Aufmerksamkeit. So wie Jona, sie uns selbst zu schenken, unseren Gefühlen, Emotionen, mal vor die Stadt zu gehen und nicht sofort alles zu bewerten und alles zu... Das kostet so viel Zeit, so viel Kraft, so viel Energie. Wir sind es uns schuldig. Das meint Gott mit Selbstliebe. Wendet euch selbst euch zu. Schaut mal überhaupt, was in euch so ist. Warum werdet ihr zornig? Hier, eure Emotionen, das sind eure Fenster zu eurer Seele. Schaut mal rein, nehmt euch die Zeit. Es ist nicht immer der andere schuld an meiner Wut. Darin besteht die Nächstenliebe, unsere Aufmerksamkeit, den Nächsten zu schenken, ein Stück in seinen Schuhen zu laufen. Das ist so schwierig, mal in die Schuhe des anderen zu schlüpfen. Mal zu gucken, wie ist das als Pastor, den ganzen Tag alles Mögliche zu regeln und verantwortlich zu sein. Mal zu schauen, was macht die Dame, die für unseren Vodafone-Vertrag zuständig ist, was muss sie sich den ganzen Tag anhören? Also, das hat schon was, ne? Und liebe Gott. Worin besteht eigentlich die Liebe zu Gott? Wie kann man Gott lieben? Gott erkennen und wirklich lieben? Das ist bis jetzt noch nach 25 Jahre, glaube ich, sein in meinem Leben total schwierig. Und dann frage ich mich, wie ist das? Also es ist unvorstellbar, Gott so zu lieben, wie er ist. Und seine Schuhe, sie sind für mich viel zu groß. Aber wisst ihr was? Deshalb schlüpft Christus in meine. In meine Schuhe. Und er wird Mensch. Für mich, für dich, für uns. Und in dem Moment, wenn er in mein Herz einzieht, von da an ist er in meinem Verborgenen, in unserem Verborgenen, in uns zu finden und zu suchen. Und das geschieht vor den Toren Ninives. In dieser kleinen Laubhütte, im Herzen Jonas, im Therapiezimmer Gottes. Das Ende vom Buch Jona ist absolut offen. Und wisst ihr was? Früher hat mich das frustriert und jetzt habe ich meinen Frieden damit gefunden. Es ist wirklich toll, denn ab diesem Punkt gibt es Spielraum für meine Geschichte. Jetzt schließt meine Geschichte an. Anstatt Jona geht es um Anna. Es geht weiter mit meinen Feindbildern. Es geht weiter mit meinen Überzeugungen und mit meinen Lebensdramen und mit meiner Verwandlung. Es geht hier weiter mit Karl, mit Dirk, mit allen von uns hier. Es geht hier mit uns allen weiter. Ich wünsche euch eine gesegnete Reise.